Durch die vergangenen 25 Jahre habe ich Gemeinden auf der ganzen Welt untersucht, um die Prinzipien und Methoden herauszufinden, die eine gesunde und wachsende Gemeinde ausmachen. Wie meine Studien gezeigt haben, gibt es auf der ganzen Welt viele verschiedene Arten von solchen gesunden Gemeinden, die viele verschiedene Methoden verwenden. Aber einen gemeinsamen Nenner habe ich schon entdeckt in all diesen wachsenden Gemeinden. Das ist eine Leiterschaft, die keine Angst davor hat, auf Gott zu vertrauen. Ich nenne das den Glaubensfaktor. Gott gebraucht Menschen des Glaubens. Leute, die an Gott glauben, ihm vertrauen und das tun, was ihnen Gott aufträgt. Und in dieser Lektion möchte ich mit euch über vier Arten sprechen, wie Gott den Glauben in eurem Leben stärken will. Vier Wege, wie Gott den Glauben einer von ihm berufenen Person gebraucht. Zunächst einmal gebraucht Gott denjenigen, der einen Traum hat. Glaube fängt immer mit einer Idee an, einem Ziel oder mit einer Vision. Du empfängst etwas von Gott und du sagst, Gott, das ist es, was ich tun werde. Nichts geschieht, bevor nicht jemand in diesem Sinn zu träumen beginnt, und alle Errungenschaften haben irgendwann mit einer Idee angefangen. Nun ist es so, dass die Vision einer Gemeinde niemals größer sein kann als die Vision ihres Pastors. Für Dinge, von denen ich nichts verstehe, kann ich immer andere finden, die sie für mich erledigen. Wenn Organisation nicht meine Stärke ist, dann ziehe ich andere heran, die mir dabei helfen. Und wenn ich nicht gut in der Seelsorge bin, kümmere ich mich um die Ausbildung von Mitarbeitern, die mir dann einen Teil der Seelsorge abnehmen. Aber es gibt etwas, das ich als Pastor oder Gemeindeleiter nicht delegieren kann. Ich kann nicht andere Leute bitten, für mich an Gott zu glauben. Ich selbst muss bezüglich unserer Vision und unserer Zielsetzung das Tempo und das Maß bestimmen. Es ist kein Problem, manche Aufgaben auf mehrere zu verteilen, aber für meinen Glauben bleibe ich ganz allein zuständig. Was ist ein Ziel? Ein Ziel ist eine Aussage des Glaubens. Die Bibel sagt, dass du respektiert werden wirst, wenn deine Ziele gut sind. Zu einem fordere ich euch heraus, große Träume für Gott zu träumen. Lasst euch von Gott euren Horizont erweitern. Fragt euch selbst, was würde ich für Gott anstreben, wenn ich wüsste, dass ich nicht scheitern könnte. Diese Frage kann zu einer Inspiration für euer Denken werden. Ihr werdet Dinge denken wie nie zuvor. Einer der Fehler, die wir häufig begehen, ist, dass wir unsere Ziele zu tief ansetzen und sie zu schnell zu erreichen versuchen. Wir überschätzen oft, was wir innerhalb eines Jahres vollbringen können und unterschätzen, was wir in 10 Jahren erreichen können. Ich fordere euch dazu heraus, eine wirklich große Vision dafür zu entwickeln, was Gott in eurem Leben tun will, und dann den Rest eures Lebens dafür hinzugeben, diesen Traum zu verfolgen. Ich glaube, dass wir im Zeitalter des Gemeindewachstums leben. Wusstet ihr, dass die größten Gemeinden, die es jemals in der Geschichte gegeben hat, zum jetzigen Zeitpunkt existieren? Und ich glaube, dass das Beste noch immer vor uns liegt. Und ich bin davon überzeugt, dass die größten Gemeinden erst noch gebaut werden. Und vielleicht bist gerade du derjenige, den Gott zum Bau einer dieser Gemeinden gebrauchen möchte. Ich werde oft von jungen Pastoren gefragt, wie groß sollte meine Vision sein. Dann sage ich immer, nun darf ich dir zuerst 2, 3 Fragen stellen. Erstens, wie lange hast du vor, der Gemeinde als Pastor zu dienen? Du kannst es mit deinem großen Traum nicht wirklich ernst meinen, wenn du nur kurze Zeit dort bleiben willst. Einmal kam ein junger Prediger auf mich zu und sagte, ich werde in einer Gemeinde 6 Monate bleiben, wie groß sollte meine Vision sein? Ich antwortete ihm, du solltest am besten gar nicht erst hingehen, denn wir überschätzen, was wir in einem relativ kurzen Zeitraum erreichen können, während wir unterschätzen, was wir innerhalb vieler, vieler Jahre erreichen können. Du musst aber auch realistisch bleiben, indem du dir genau anschaust, wie viele Menschen in deinem Dorf, in deinem Ort oder Stadt leben. Und die Größe des Einzugsgebiets deiner Gemeinde darf dich dazu herausfordern, zu sagen, Vater, wir möchten jeden Menschen hier für Christus erreichen. Denn solange es auch nur eine Person gibt, die Jesus noch nicht kennt, hat deine Gemeinde das Mandat zu wachsen und Menschen zu erreichen. Während du nun Gott um eine Vision für deinen Dienst bittest, musst du verstehen, dass Gott häufig eine 3-stufige Vision schenkt. Zuerst zeigt dir Gott, was er vorhat. Er sagt dir, das werde ich in deinem Leben tun. Was dann oft geschieht, nachdem wir herausgefunden haben, was Gott mit unserem Leben vorhat, ist, dass wir uns aufmachen und seinen Plan irgendwie umzusetzen versuchen. Dabei fallen wir aber für gewöhnlich auf die Nase, machen Fehler und kommen zu Gott zurück. Dann fragen wir, Gott, was ist passiert? Habe ich die Vision verpasst? Habe ich dich falsch verstanden? Und Gott antwortet, nein, nein, ich habe dir die richtige Vision gegeben, ich habe dir gesagt, was ich mit deiner Gemeinde und mit deinem Umfeld vorhabe. Das ist schon richtig so. Aber warte doch auf den 2. Teil der Vision. Der 2. Teil besteht nämlich darin, dass Gott uns zeigt, wie. Wie will er die Vision erfüllen, die er uns für unseren Dienst geschenkt hat? Ich möchte es so sagen. Ich habe bei mir entdeckt, dass Gott die Vision immer auf eine andere Art erfüllt, immer anders, als ich es mir ursprünglich vorgestellt hatte. Wir gehen davon aus, dass er es genauso machen wird, wie wir es gerne hätten. Aber Gott hat immer einen besseren Weg, um die Gemeinde zu bauen, Menschen für Christus zu erreichen und eine Vision wahr werden zu lassen. Nachdem du also empfangen hast, was er tun will, und als nächstes Klarheit darüber bekommen hast, wie Gott es tun wird, musst du noch immer warten auf den dritten Teil der Vision. Und der dritte Teil der Vision ist das Wann. Wann Gott die Vision deines Lebens Realität werden lassen will. Auf meinem jahrelangen Weg mit dem Herrn erlebte ich, dass Gottes Zeitplanung immer perfekt ist. Er kommt nie zu spät, er ist nie zu früh dran, er kommt immer zur rechten Zeit. Und wenn du warten kannst, wird Gott dir die Vision gemäß seiner Planung auch offenbaren. Häufig ist sie nicht schlagartig klar. Tatsache ist, dass es in meinem Leben noch nie so gewesen ist. Eine Vision, die ich von Gott bekomme, entfaltet sich in der Regel nach und nach. Mit der Zeit wird sie klar und deutlicher. Und deshalb musst du dir Zeit nehmen und sie mit Gott verbringen, um auf ihn zu hören. Du wirst Gottes Vision für dein Leben nicht empfangen, wenn du nicht Zeit mit ihm verbringst und ihm zuhörst. Wenn du Gottes Vision empfangen hast, dann kommst du zum zweiten Schlüssel des Glaubens, und der lautet: Gott gebraucht denjenigen, der bereit ist, einen Fehlschlag zu riskieren. Der einen Fehlschlag riskiert. Die Geschichte der Saddleback-Gemeinde ist geprägt von Risiken. Wir sind jede Menge Risiken eingegangen. Zu Beginn waren wir nur eine kleine Gruppe, und wir machten dann mehrere tausend Dollar Schulden, als wir versuchten, einfach unseren ersten Gottesdienst auf die Beine zu stellen. Wo war das Geld her? Es war unser eigenes, alles, was wir hatten, unsere privaten Ersparnisse. Wir glaubten, dass sich die Investition in die Menschen, die wir erreichen wollten, bezahlt machen würde. Sie würden uns helfen, die Rechnung zu bezahlen. In Apostelgeschichte 15,26 wird der Schlüssel für den Dienst von Paulus und Barnabas genannt. Dort heißt es, sie setzten ihr Leben für das Evangelium aufs Spiel. Hat dir das dein Dienst schon abverlangt? Von vielen, die mir jetzt zuhören, weiß ich, dass sie ihr Leben schon für Gott aufs Spiel gesetzt haben. Und ich versichere euch, dass eine ganz besondere Belohnung im Himmel auf euch wartet. Denn ihr habt wirklich Mut bewiesen. Mut bedeutet nicht, dass die Angst gewichen wäre, sondern Mut ist, wenn du trotz deiner Ängste weitergehst. Es ist Mut, genau das zu tun, wovor du dich fürchtest. Es braucht Mut, um sagen zu können: Jesus Christus, ich gehöre nur dir allein und ich bin bereit, nicht nur mein Scheitern, sondern mein ganzes Leben zu riskieren und auch meinen Ruf für dich in die Waagschale zu werfen. Ich habe in meinem Arbeitszimmer zu Hause ein Schild, auf dem steht: Leiterschaft ist die Fähigkeit, deine Panik zu verbergen. Da ist was Wahres dran, denn Gott gebraucht gerade ängstliche Menschen. Aber die Angst hat uns nicht in ihrer Gewalt. Wir gehen trotz unserer Ängste voran. Und das macht echten Mut aus. Vielleicht habt ihr schon Leute sagen hören: Gott hat uns doch nicht dazu berufen, erfolgreich zu sein. Er hat uns lediglich dazu berufen, treu zu sein. Tatsächlich ist das aber nur die halbe Wahrheit. Denn Gott erwartet von uns nicht nur Treue, er erwartet von uns auch, dass wir Frucht bringen. Frucht zu bringen ist ein Prinzip durch das gesamte Neue Testament. Eines Tages, als Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war, sah er einen Feigenbaum, der keine Früchte trug. Die Bibel sagt, dass Jesus den Baum verfluchte, und später, als er mit seinen Jüngern die Stadt verließ, kamen sie wieder dort vorbei. Sie kamen also wieder an den Baum, und sie entdeckten, dass der Baum inzwischen verdorrt war, er war regelrecht abgestorben. Das geschah deshalb, weil Jesus damit etwas Bestimmtes lehren wollte. Er versuchte deutlich zu machen, dass Gott in unserem Leben Frucht erwartet. Er erwartet, dass wir die Frucht des Geistes hervorbringen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Sanftmut, Güte, Glaube, Barmherzigkeit und Selbstbeherrschung. Aber er erwartet von uns auch Frucht in Gestalt von weiteren Christen, Menschen, die wir für Christus gewinnen. Paulus sagte der Gemeinde in Rom: Ich will zu euch kommen, damit ich auch unter euch Frucht schaffe, wie unter anderen Heiden. Gott möchte also, dass wir Frucht bringen, nicht nur, dass wir treu sind. Jesus erzählt eine Geschichte in Matthäus 25. In ihr geht es um diesen Herrn, der jedem seiner Diener Talente gab. Einer bekam ein Talent, der nächste bekam fünf und der dritte 10 Talente. Und die Bibel sagt uns, dass der die 10 Talente erhalten hatte, etwas riskierte, er ging ein Risiko ein und er gewann seine Investition doppelt zurück. Weiter heißt es, dass der mit den 5 Talenten die Anzahl ebenfalls verdoppeln konnte. Auch er ging ein Risiko ein und erzielte eine hervorragende Gewinnquote. Aber der Mann, dem 1 Talent anvertraut worden war, der verhielt sich ängstlich und sagte zu sich selbst: Das nehme ich, vergrabe es im Boden und verstecke es. Ich gehe auf Nummer sicher, ich gehe den leichten und bequemen Weg, ich gehe lieber kein Risiko ein. Ich lasse mich nicht auf irgendwelche ungewöhnlichen Methoden ein. Und wir lesen in der Bibel, dass der Herr zurückkam und zu dem Mann, der das Risiko eingegangen war und seine Talente verdoppelt hatte, sagte: Gut gemacht, du tüchtiger und treuer Diener. und zum zweiten Diener, der seine Talente ebenfalls verdoppelt hatte, sagte er dasselbe. »Gut gemacht, du tüchtiger und treuer Diener, du hast deine Investition ebenfalls verdoppelt und damit deinem Herrn Ehre gemacht, ich freue mich über dich. Komm herein zu meinem Fest und freu dich mit mir.« Aber zu dem dritten Diener, der nichts gewagt, sondern sein Talent im Boden vergraben hatte, sagte der Herr, »Du böser, fauler Knecht!« Und die Bibel sagt, er wurde bestraft für seine Tat. Was hat er denn so falsch gemacht? Er war kein Risiko eingegangen. Versteht ihr, wenn ihr in eurem Dienst nichts wagt, braucht ihr auch keinen Glauben. Und wenn ihr keinen Glauben braucht, dann sagt die Bibel über euch, dass ihr untreu seid. Versteht ihr, wie das zusammenhängt? Gott möchte, dass wir treu sind, indem wir Gott vertrauen, und er möchte, dass wir gleichzeitig fruchtbar sind. Jemand hat einmal zu mir gesagt, ich solle keine Angst davor haben, auf den Zweig eines Baumes hinauszuklettern, denn dort wären alle Früchte zu finden. Und wenn Jesus Christus der Kapitän deines Schiffes ist, dann brauchst du auch keine Angst vor der stürmischen See zu haben, denn er wird bei dir sein. Satans wohl beliebteste Waffe, die er gegen Pastoren und Gemeindeleiter einsetzt, ist die Furcht vor dem Versagen. Er redet uns ein, das schaffst du doch nicht. Du wirst nie erfolgreich sein, du wirst nie eine Gemeinde zum Wachstum führen können. Das ist einer der wahren Gründe, warum wir uns keine Ziele setzen und warum wir keine großen Träume haben. Wir fürchten, dass sie nicht in Erfüllung gehen. In Sprüche 29, Vers 25 lesen wir, Menschenfurcht bringt zu Fall. Sie ist eine Falle. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass ich natürlich in Schwierigkeiten kommen werde, wenn ich damit anfange, mir darüber Sorgen zu machen, was andere Leute denken. Wenn ich Jesus diene, muss ich lernen, mein Leben für ein Publikum zu leben, das aus nur einer Person besteht. Was andere Leute über mich denken, hat mich nicht zu interessieren, egal ob es Christen oder Nichtchristen sind, sondern ich soll mein Leben so führen, als würde nur Jesus mich beobachten, damit ich eines Tages vor ihm stehe und ihn sagen höre, gut gemacht, du tüchtiger und treuer Knecht. Deshalb muss ich die Angst vor dem Versagen in meinem Dienst ausschalten. Aber wie schaffe ich das? Nun, es gibt schon ein paar Wege, diese Ängste zu bewältigen. Als erstes ist es wichtig, Scheitern neu zu definieren. Eine neue Definition für Versagen zu finden, denn Versagen ist nicht ein Ziel, nicht zu erreichen. Wirklich gescheitert sind wir, wenn wir nicht einmal ein Ziel hatten. Es ist nicht Versagen, wenn dein Traum sich nicht erfüllt oder deine Vision nicht Wirklichkeit werden kann. Versagen ist, wenn nicht einmal eine Vision vorhanden war. Etwas zu versuchen und es dann vielleicht nicht zu Ende oder fertig zu bringen, ist kein Scheitern, sondern gescheitert sind wir dann, wenn wir aufgeben, wenn wir aufhören, es zu versuchen. Jeder fällt, immer wieder. Die Bibel sagt so, ein Gerechter fällt siebenmal, aber er steht wieder auf. Ich mag diesen Vers, denn er besagt, dass auch die Gerechten stolpern. Wir alle machen Fehler, jedem von uns passieren Dinge, die uns selbst beschämen. Zu echtem Versagen wird das erst, wenn wir es ablehnen, wieder aufzustehen und es von neuem zu versuchen. Du bist niemals ein Versager, bis zu dem Zeitpunkt, an dem du aufgibst. Denke nie, du seist gescheitert, bevor du dich tatsächlich hängen lässt, und es ist immer zu früh, um aufzugeben. Halte aus, halte durch, gib nicht auf, denn Gott steht auf deiner Seite. Gott ist mit dir. Ein anderer Typ von Mensch wird seine Versagensängste am besten los, wenn er aufhört, sich ständig mit anderen zu vergleichen. Die Bibel sagt uns in 2. Korinther 10, in Vers 12, dass es töricht ist, sich mit anderen zu vergleichen. Die Bibel nennt das einen schweren Fehler, du solltest dich nie mit jemand anderem vergleichen. Auch deine Familie oder deine Gemeinde solltest du nicht dem Vergleichsdenken aussetzen, denn das ist wie das Vergleichen von Äpfeln und Birnen. Es sind einfach zwei verschiedene Sachen, denn zum Beispiel eine Großstadtgemeinde mit einer Gemeinde auf dem Dorf zu vergleichen, ist einfach nicht fair, es geht nicht in Ordnung. Häufig machen uns solche Vergleiche selbstgefällig, wir schauen uns an, was andere in ihrem Christenleben vollbringen, wie andere Diener oder Pastoren ihre Arbeit tun und sagen uns, naja, so gut wie die bin ich immer noch. Aber Gott hat dich nicht dazu berufen, dich mit anderen zu vergleichen und so gut zu sein wie sie. Gott hat dich dazu berufen, einfach nur du selbst zu sein. Und du kannst auch nur du selbst sein. Wenn du eines Tages in den Himmel kommst, wird Gott dich nicht fragen, warum warst du nicht mehr wie Billy Graham oder warum warst du nicht eher wie einer dieser berühmten Pastoren, die du auch kanntest. Sondern Gott wird dich fragen, warum warst du nicht mehr du selbst? Ich habe dich dazu geschaffen und nur du kannst auch deinen Platz einnehmen. Du bist einzigartig unter 5 Milliarden Menschen. Es gibt niemanden, der jemals genauso geschaffen worden ist wie du. Und Gott hat dich mit einer bestimmten Absicht in solch einzigartiger Weise geschaffen und er gab dir deine Herkunft mit, Dinge, auf die du absolut keinen Einfluss nehmen konntest. Du konntest nichts dafür, wer deine Eltern sein würden. Du hattest keinen Einfluss darauf, wo du geboren werden würdest, auch nicht in welchem Land. Gott hat diese Dinge nicht grundlos ausgewählt, und er hat dich absichtlich zu der Persönlichkeit gemacht, die du bist. Und wenn Gott dich in einzigartiger Weise in seinen Dienst berufen hat, so wie er jeden Christen in seinen Dienst beruft, dann ist damit eine gewichtige Erkenntnis verbunden. Das bedeutet, dass es Leute gibt, die du besser für Jesus erreichen kannst, als sonst irgendjemand das könnte. Besser als ich oder als irgendjemand anders. Deshalb meine Bitte, vergleiche dich nicht mit anderen. Warum? Wenn du dich mit anderen Leuten vergleichst, passieren zwei Dinge. Entweder du findest jemanden, der seine Arbeit nicht so gut macht wie du und du wirst deshalb stolz, oder du stößt auf jemanden, dem du nicht das Wasser reichen kannst und das entmutigt dich. In jedem Fall ist es schädlich und entmutigend. Es wird sich negativ auf deinen Dienst auswirken, deshalb stellt die Bibel klar, dass wir uns nicht mit anderen vergleichen sollen. Ich habe es bereits in einer der vergangenen Lektionen gesagt, und ich möchte es noch einmal wiederholen. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen der Größe und der Stärke einer Gemeinde. Du kannst eine große Gemeinde haben, die gleichzeitig stark ist geistlich, du kannst aber auch eine große Gemeinde leiten, die innerlich schwach ist. Ebenso könnt ihr zahlenmäßig klein sein und gleichzeitig stark, und auch klein und schwach. Weder groß noch klein macht den entscheidenden Unterschied aus. Es geht vielmehr darum, dass du das Beste aus den dir anvertrauten Gaben machst, und zwar in ständigem Vertrauen auf Gott. Geistlich stark und gesund ist, wer die Ziele Gottes verfolgt. Wir lesen das ja auch in Galater 6, Vers 4. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er seinen Ruhm bei sich selbst haben und nicht gegenüber einem anderen. Versteht ihr, was das heißt? Es heißt, dass es in Ordnung ist, einen angemessenen Stolz darauf zu entwickeln, was Gott in deinem Leben tut. Ich bin Gott dafür dankbar, wie er mich gebraucht hat. Ich bin dankbar dafür, wie er mich gebraucht hat, Veränderungen im Leben anderer in Gang bringen zu helfen. Aber in dem Moment, wo ich anfange, mich selbst mit jemand anderem zu vergleichen, da sündige ich. Denn Gott möchte nicht, dass wir uns mit anderen Menschen vergleichen. Das bedeutet auch, du solltest darauf achten, deine Vision und deine Ziele auf der Grundlage dessen festzulegen, wie du Gott kennst, und nicht aufgrund dessen, was du von dir selbst hältst. Wenn ich einige der Ziele und Träume nennen würde, die wir für unsere Gemeinde hegen, würdet ihr vielleicht denken, sag mal, für wen hältst du dich eigentlich? Was macht dich schon so besonders? Und ich würde euch antworten, ich bin nichts Besonderes. Ich weiß, wer ich bin. Es ist mir wohl bewusst, dass ich auch nur ein menschliches Wesen bin, das von Gott berufen und aus Gnade gerettet ist. Aber gleichzeitig halte ich daran fest, dass wir unsere Ziele nicht an dem ausrichten sollten, was wir von uns selbst halten, sondern daran, wie wir glauben, wie Gott ist. Deshalb lasst euch die Dimension eurer Ziele nur vorgeben durch die Größe Gottes. Versteht ihr, ihr habt Gott noch nicht wirklich vertraut, bevor ihr nicht etwas versucht habt, was nicht auch in der Kraft des Fleisches getan werden kann. Wenn alles, was in deiner Gemeinde geschieht, durch den Verweis auf menschliche Anstrengung und Willenskraft erklärt werden kann, und nichts Übernatürliches in deiner Gemeinde geschieht, dann stellt sich die Frage, wo ist die Ehre Gottes geblieben? Gott wird dadurch geehrt, dass du etwas in Angriff nimmst, was nach menschlichem Ermessen nicht bewältigt werden kann. Und ich ermutige euch dazu, so zu leben, dass ihr zum Scheitern verurteilt seid, wenn Gott nicht durchbricht und in eurem Leben ein Wunder vollbringt. Lebt doch auf der Schwelle zu Gottes Wunderwirken, geht Wagnisse ein, denn so lernen wir auf Gott zu vertrauen, denn die Bibel sagt uns, dass der Glaube Gott wohlgefällig ist. Ihr braucht kein Versagen zu fürchten, wenn das, was ihr euch vornehmt, letztlich der Ehre Gottes dient. Ich sage noch mehr, wenn ihr Jesus Christus wirklich vertraut, wenn ihr in seinem Namen Großes wagt, dann seid ihr keine Versager, selbst wenn es nicht das Ziel erreicht, vorausgesetzt, dass ihr es aus Liebe getan habt. Denn die Bibel sagt, die Liebe hört nie auf, sie scheitert auch nie. Vergewissert euch deshalb, dass euer Dienst voller Liebe ist, dass ihr Jesus Christus liebt und dass ihr die Menschen liebt, mit denen ihr zu tun habt. Ich habe mit vielen Pastoren auf der ganzen Welt gesprochen, die mir in etwa Folgendes sagten: Weißt du, Rick, ich liebe es zu predigen, ich liebe es zu lehren, ich liebe es, Gottes Wort prophetisch weiterzugeben. Das beeindruckt mich nicht. Vielleicht gefällt es dir einfach nur, vor Menschen aufzutreten. Vielleicht gefällt dir die Anerkennung, die man als Bibellehrer genießt. Es ist mir egal, ob du es liebst, zu predigen oder nicht. Was ich wissen will, ist, liebst du die Menschen, denen du predigst? Die Bibel sagt, hätte ich keine Liebe, dann wäre ich doch nur ein dröhnender Gong und nicht mehr als eine lärmende Pauke. Wenn ich predige oder lehre und ich habe keine Liebe, dann sagt mir die Bibel, dass es nichts bringt, selbst wenn es eine sehr gute Ausarbeitung ist. Gott gebraucht denjenigen, der einen großen Traum hat, und er wirkt durch jeden, der bereit ist, auch Misserfolge zu riskieren. Drittens, Gott gebraucht jeden, der für seine Gemeinde Wachstum erwartet. Erwarte Wachstum für die Gemeinde. Dabei musst du gleichzeitig realistisch und optimistisch sein. Realistisch musst du sein in dem Sinn, dass die Größe deines Dorfes bzw. deines Umfeldes natürlich das Maß deines Wachstums in gewisser Weise festlegt und begrenzt. Doch neben diesem Realismus gilt es, optimistisch zu bleiben und zu glauben, dass Gott Dinge tun kann, die niemand sonst für möglich hält. Der Unterschied zwischen Gewinnern und Verlierern im Leben hängt immer mit der Einstellung zusammen. Der Enthusiasmus macht den Unterschied. Das Wort Enthusiasmus stammt von zwei griechischen Begriffen, entheo, und das bedeutet in Gott. Wenn du in deinem Leben Enthusiasmus und Begeisterung haben willst, brauchst du Gott in deinem Leben, seine Vision für dein Leben. Dann kommt die Begeisterung von selbst. Einer meiner Lieblingsverse ist Matthäus 9, Vers 29. Dort steht, euch geschehe nach eurem Glauben. Ich mag diesen Vers so, weil Gott sagt, ihr habt die Wahl. Euch geschehe nach eurem Glauben. Ich habe die Wahl, wie sehr Gott mein Leben segnen darf. Ich habe die Wahl, was er durch meinen Dienst wirken darf. Es geschieht alles im Verhältnis zu meinem Glauben. Wenn ich also großen Glauben an einen großen Gott habe, wird Gott auch große Dinge tun können in meinem Leben. Wenn mein Glaube jedoch schwach ist und ich Gott nicht wirklich vertraue, dann wird Gott in meinem Leben auch nur kleine Dinge vollbringen können. Im Rahmen deines Dienstes für den Herrn wirst du in viele Situationen geraten, die menschlich unmöglich scheinen. Situationen, in denen es vom menschlichen Standpunkt aus nicht so aussieht, als könnte es sich doch noch so entwickeln, wie du dir es gewünscht hattest. Und ich rate euch nur, lasst euch nie einschüchtern durch eine Situation, die so ausweglos erscheint. Lasst euch nicht erschrecken davon, dass etwas unmöglich scheint. Stattdessen soll es euch motivieren zu mehr Gebet, Gott mehr zu vertrauen, mehr zu glauben, mehr zu arbeiten, mehr zu dienen, mehr Zeugnis zu geben und vor allem eins, mehr als je zuvor Gott zu vertrauen. Wisst ihr, Satans Lieblingsspruch für Pastoren und Gemeindeleiter, der lautet, du schaffst es nicht. Tatsache ist, Satan ist ein Lügner. Die Bibel nennt ihn sogar den Vater der Lüge. Wenn Satan also zu dir sagt, es ist unmöglich, du schaffst es nicht, dann kannst du ihm sagen, Satan, du lügst. Ich persönlich bete zu Gott und bitte ihn, Herr, ich möchte, dass du die Gemeinde, in der ich Pastor bin, zu einer Verlegenheit für den Teufel machst. Ich wünsche mir, dass meine Gemeinde so effektiv für Gott arbeitet, dass Satan nur einen einzigen Gedanken hat, wenn er an diese Gemeinde denkt. Oh nein, über diese Gemeinde möchte ich lieber nicht sprechen. Ich mag gar nicht an diese Gemeinde denken, wo man an Gott glaubt, wo man Gott vertraut und man bereit ist, im Glauben vorwärts zu gehen, ja sogar Versagen riskiert und mit Gottes Wundern rechnet. Hudson Taylor, der berühmte China-Missionar, sagte einmal, dass Gott oft in drei Phasen wirkt. Die erste Phase heißt unmöglich, die zweite heißt möglich und die dritte nannte er vollbracht. Das Unmögliche von heute ist das Wunder von morgen, wenn du einfach nur Gott vertraust. Jedes Mal, wenn du das Wort unmöglich verwendest, kannst du dir des Gelächters im Himmel gewiss sein. Denn dieses Wort existiert in Gottes Wortschatz nicht. Bei mir zu Hause, in meinem Arbeitszimmer, steht ein großes englisches Wörterbuch. Das Wort unmöglich wirst du darin aber nicht finden, und zwar ganz einfach deshalb, weil ich es ausgeschnitten habe. Denn wenn es nicht zum Wortschatz Gottes gehört, will ich es auch nicht verwenden. Die Bibel sagt, mit Gott sind alle Dinge möglich. Und an anderer Stelle, nichts ist unmöglich dem, der da glaubt. Gott gebraucht also Menschen, die das Wachstum der Gemeinde erwarten. Gott gebraucht Menschen, die erwarten, dass Gott ihnen andere zur Seite stellt. Ich habe viele Jahre lang, vom ersten Tag an, als ich die Gemeinde gegründet habe, eine kleine Karte in meiner Hosentasche getragen, auf der steht, großartige Menschen stehen bereit, um mir zu helfen, zur rechten Zeit in rechter Weise, Leute, die ich noch gar nicht kenne. Und ich verspreche niemals deshalb aufzugeben, weil ich keinen Ausweg mehr sehe, sondern ich vertraue auf Gott, dass er mir die Hilfe schenkt, die ich brauche. Psalm 37, Vers 5. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Und auf der Rückseite der Karte steht, Gott stehen Möglichkeiten zur Verfügung, dir zur Hilfe zu eilen, die du noch nicht einmal in Betracht gezogen hast. Es gibt Abertausende von Menschen mit den verschiedensten Talenten, Fähigkeiten und Anliegen, und viele Kontakte, die Gott in deinem Leben knüpfen kann, um seinen Plan durchzusetzen. Deshalb mach die Augen auf und schau dir die Gesichter der Menschen an. Habt offene Ohren für das, was sie euch zu sagen haben. Heute, morgen, vielleicht nächste Woche triffst du jemanden und vielleicht ist es genau die Person, die du gerade brauchst. Und genau diese Person wird zur rechten Zeit auf den Plan treten und dir in der Angelegenheit helfen, in der du es am meisten brauchst. Und dann kannst du nur darüber staunen, wie wunderbar Gott alles geführt hat. Ich habe es erlebt, dass Gott ein solches Gebet viele, viele Male beantwortet hat über die letzten 20 Jahre, in denen ich als Pastor gedient habe. Und ich habe entdeckt, dass Gott in meinem Leben wirkt, wenn ich erwarte, dass er es tut. Es gibt einen vierten Schlüssel. Gott gebraucht den, der nicht aufgibt. Der nicht aufgibt. Das ist ebenfalls ein Bestandteil des Glaubens, niemals aufzugeben, beharrlich zu sein, fest entschlossen zu sein und mit Hartnäckigkeit zu sagen, ich werde nie aufgeben. Gott gebraucht Menschen, die nicht wissen, wie man aufgibt. In Lukas 9, Vers 62 erfahren wir, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Das heißt mit anderen Worten, dass wir nicht immer zurückschauen dürfen, sondern wir müssen weitergehen, selbst wenn wir müde sind, sogar wenn wir unter Druck geraten oder wenn wir kritisiert werden. Hört gut zu, ihr Pastoren, hier ist das Geheimnis des Erfolges. Das Geheimnis besteht darin, fester zu stehen als eure Kritiker. Es gibt immer Menschen, die dich kritisieren, was immer du tust, du wirst immer wieder auch Kritik einstecken müssen. Keinem Kritiker baut man ein Standbild. Wenn du aber trotz der Einwände anderer einfach damit fortfährst, dem Herrn zu dienen, dann wird Gott dein Leben segnen. In der Regel verstummen die Stimmen der Nörgler auch wieder. Die Bibel vergleicht den Dienst mit einem Rennen. Wenn du an einem Rennen teilnimmst, werden dich einige Leute am Rand der Bahn anfeuern, während andere dich niederpfeifen. Und ich würde dir raten, wenn du das Rennen bis zur Schlusslinie durchstehen willst, ignoriere die, die dich anfeuern, ebenso wie die, die dich auspfeifen, denn beide Lager können dich davon abbringen, das Rennen zu laufen. Große Leute sind ganz gewöhnliche Leute mit einem einzigen Vorzug, sie haben ein außergewöhnliches Maß an Entschlossenheit. Große Leute sind solche, die nicht wissen, wie man aufgibt. Sie machen einfach weiter, sie bleiben dran. Wir lesen in Galater 6, Vers 9, lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden. Denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Hört ihr das? Nicht aufgeben. Wenn ihr dabei bleibt, werdet ihr auch ernten. Ich habe einmal in einer Studie über einige Gemeinden gelesen, dass der durchschnittliche Pastor sich von 8 Leuten entmutigen lässt und er allein wegen dieser 8 Personen seine Gemeinde verlassen will. Ich habe herausgefunden, dass die schwierigen Leute schließlich weiterziehen, wenn der Pastor in der Gemeinde bleibt und weitermacht. Aber wenn der Pastor geht, bleiben die Schwierigen da. Deshalb musst du dich entscheiden, wer gewinnt, Gott oder der Teufel, und lass dich nicht entmutigen. Ich werde nie meine erste Erfahrung vergessen, die ich mit destruktiven Gedanken machte. Ich sprach als junger Evangelist in einer ganz kleinen Gemeinde in Kalifornien. Und ich hatte dort schon Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag gepredigt. Und noch niemand hatte eine Entscheidung für Christus getroffen. Und kein Christ hatte sich von Neuem dem Herrn ausgeliefert, und am Sonntagnachmittag war ich total entmutigt. Ich fühlte mich elend und war in depressiver Stimmung. Und ich erinnere mich, wie ich in dieser Verfassung auf die Knie ging, um zu beten, und ich sagte, Vater, ich bin so entmutigt. Und ich weiß nicht, wie ich mit dieser Niedergeschlagenheit umgehen soll. Soll ich dagegen ankämpfen, oder soll ich mich ihr einfach überlassen? Soll ich dieser Depression, dieser Niedergeschlagenheit widerstehen, oder mich einfach gehen lassen? Bitte zeig mir, lieber Vater, wie ich damit umgehen soll. Ich weiß im Augenblick wirklich nicht mehr, wie es weitergehen soll. Nachdem ich so gebetet hatte, stand ich auf. Ich befand mich im Studierzimmer des Pastors und es gab dort einige Regale voller Bücher, christlicher Bücher. Und natürlich liebte ich christliche Bücher und ich sah mir einiges an und blätterte darin. Ein paar Minuten später kam dann auch der Pastor zur Tür herein, und als ich mich so umschaute, fand ich unter anderem eine Schallplatte mit einer Predigt von Jerry Falwell, wahrscheinlich nie gehört. Ich sah sie mir an, und sie trug den Titel »Wie man die Zahl der Gottesdienstbesucher in einem Jahr verdoppeln kann«. Nun war ich ja damals nur ein junger Evangelist und kein Pastor. Trotzdem sagte ich zum Pastor dieser Gemeinde, würde es Ihnen was ausmachen, wenn ich mir diese Predigt anhören würde? Vielleicht wird sie sich noch als nützlich erweisen, wenn ich eines Tages sein Pastor bin. Kein Problem. Und so legte er die Platte auf, wobei er aus Versehen jedoch die falsche Seite erwischte. Und auf der Rückseite dieser Schallplatte befand sich eine Predigt mit dem Titel »Warum du niemals entmutigt sein solltest und warum du niemals aufgeben solltest«. Und es war, als würde der Herr direkt zu mir sprechen. Einen Satz, der in der Botschaft vorkam, habe ich nie mehr vergessen. Er lautet, die Größe einer Person wird nicht durch ihr Talent, durch ihren Wohlstand oder ihre Bildung bestimmt, sondern die Größe einer Person wird daran gemessen, was es braucht, um sie zum Aufgeben zu bewegen. In diesem Sinne eine sehr persönliche Frage. Wie schnell lässt du dich entmutigen? Genügt schon ein Wort der Kritik in deiner Gemeinde und du bist bereit aufzugeben? Genügt schon ein einziges Problem, damit du das Handtuch wirfst und du aufhörst, ein Diener Gottes zu sein? Das wäre ein wahrer Sieg für Satan. Gib niemals auf. Während des Zweiten Weltkriegs war Winston Churchill Premierminister in England. In der heißesten Phase des Krieges, als das Nazireich sich in seiner stärksten Phase befand, wurde auch England bombardiert vom Naziregime. Premierminister Winston Churchill wurde damals eingeladen, um an einer berühmten Militärakademie eine Rede zu halten. Allen Studenten dieser Schule wurde gesagt, achtet darauf, dass ihr Papier und Bleistift bereithaltet, denn der Premierminister wird hier eine Ansprache halten. Zum vereinbarten Zeitpunkt traf Premierminister Winston Churchill in der Schule ein. Er öffnete die Tür, betrat das Klassenzimmer, das überfüllt war mit Studenten, und er sagte diesen jungen Männern, die sich auf den Krieg vorbereiteten, »Meine Herren, geben Sie niemals auf. Geben Sie niemals auf. Geben Sie nie, 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 nie auf.« Und er drehte sich um und verließ den Raum. Mehr hatte er nicht zu sagen. Aber das ist eine der wichtigsten Lektionen, die wir im Dienst für Jesus Christus zu lernen haben. Dass es immer zu früh ist, um aufzugeben. Und dass Gott Menschen gebraucht, die nie aufgeben. Ein Versager bist du erst, wenn du endgültig aufgibst. Tatsache ist, dass Gott Probleme dazu nutzt, um uns beständig von ihm abhängig zu halten. Gott benutzt auch Schwierigkeiten und sogar Kritik, um uns zu helfen, demütig zu bleiben und um zielstrebig und hingegeben die Ziele der Gemeinde zu verwirklichen. Vielleicht denkst du jetzt, Rick, ich möchte eine große Vision für meine Gemeinde haben. Ich möchte große Träume haben. Ich will Gott glauben, dass er große Dinge tun wird. Wie kann ich aber einen großen Traum haben, ohne dabei voller Stolz zu werden? Wie kann ich eine große Vision entwickeln, ohne dabei mein Ego zu füttern und ohne dabei meinen Stolz zu pflegen? Nun, ich möchte euch einige Dinge nennen, mit welchen euch Gott demütig hält. Gott wird diese Dinge in eurem Leben geschehen lassen, um euch eure Demut zu erhalten, damit er durch euch wirken kann und ihr euch trotzdem eng an ihn haltet. Nummer 1. Du wirst unberechtigte Kritik einstecken müssen. Wenn du damit anfängst, wirklich das zu tun, was Gott von dir verlangt, wenn du beginnst, dem Herrn von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und aller Kraft zu dienen, wird das andere Leute beunruhigen. Du wirst attackiert, verurteilt und kritisiert werden. Und während du versuchst, deiner Gemeinde zum Wachstum zu verhelfen und du viele Menschen für Christus gewinnen willst, werden dich viele nicht verstehen und dir entgegenhalten, du hast einen übertriebenen Ehrgeiz, du versuchst doch nur eine große Gemeinde zu bauen, damit du dich bestätigt fühlst. Die meisten Leute verstehen nicht, wie wichtig die Verlorenen für Gott sind. Die meisten begreifen nicht, dass Jesus Christus starb und sein Blut für jede Person in deinem Dorf oder deiner Stadt vergossen hat. Und all diese Menschen sind darauf angewiesen, Christus kennenzulernen. Sonst versäumen sie vielleicht ihr ewiges Heil. Und diese Motivation treibt uns, aber dennoch wirst du kritisiert und missverstanden werden. Du wirst so große Probleme bekommen, dass sie nur durch Gebet lösbar sind. Gott wird deine Demut fördern und dich auf den Knien lassen, denn manches kann nur durch Gebet geklärt werden. Du wirst außerdem wirklich dumme Fehler machen. Nur weil du als Diener Gottes arbeitest und gemäß deiner Berufung handelst, bist du nicht perfekt. Du bist und bleibst ein Mensch und manchmal werden dir schlimme, peinliche Fehler unterlaufen. So bewahrt Gott dir deine Demut. Außerdem wird dein Traum so groß sein, wenn er wirklich von Gott ist, dann wird er so groß sein, dass du zum Scheitern verurteilt bist, wenn Gott nicht ein Wunder tut. Es hängt alles von ihm ab. Und du wirst merken, dass, wenn du erfolgreich bist und Gott deinen Dienst segnet, dass dann andere Leute die Lorbeeren dafür einheimsen wollen. Sie werden sagen, ja, das haben wir geschafft, auch wenn es in Wirklichkeit Gott war, der durch dich gewirkt hat. Aber mach dir keine Sorgen darüber. Gott kann Großes tun durch den, dem es egal ist, wer die Anerkennung dafür bekommt. Und wenn du die Anerkennung abgeben kannst, wirst du merken, dass Gott dein Leben auf eine Weise segnet, die du nie für möglich gehalten hättest. In 1. Korinther 3, Vers 7 steht, so ist nun weder der etwas, der pflanzt, noch der begießt, sondern allein Gott, der das Gedeihen gibt. Eines dürfte aus dem, was ich gesagt habe, klar geworden sein. Bemühe dich nicht darum, demütig zu bleiben, denn dafür wird Gott schon sorgen. Es ist für Gott ein Kinderspiel, dich Demut zu lehren. Ich habe das gemerkt, wann immer ich stolz geworden bin. Gott hat viele Wege, mich wieder auf den Boden zurückzuholen, zum Beispiel durch meine Frau und meine Kinder. Aber ein tiefer liegendes Problem, mit dem die meisten Pastoren und Gemeindeleiter zu kämpfen haben, ist die Sache mit dem Vertrauen. Ihr erinnert euch, dass wir wiederholt darüber gesprochen haben, wie deine Gemeinde auf der Grundlage der 5 Aufträge Gottes aufzubauen ist. Es ist spannend, sich zu überlegen, was Gott in deiner Gemeinde und in deinem Leben tun könnte. Aber die Wahrheit ist, dass wir zwar planen und beten, aber wenn unsere Gemeinden wirklich vor Wachstum explodieren würden, wären die meisten von uns wohl zu Tode erschreckt. Auf eine solche Art des Wachstums wären wir doch überhaupt nicht vorbereitet. Deshalb ist es notwendig, dass wir uns kurz mit der Frage des Vertrauens beschäftigen, mit dem Vertrauen zu Christus. Ich weiß, dass dies wirklich ein Problem ist, denn ich habe damit in meinem ersten Jahr in der Saddleback-Gemeinde selbst zu kämpfen gehabt. Als wir die Gemeinde gründeten, war da außer uns, wie schon erwähnt, nur eine weitere Familie, und bei unserer ersten Versammlung waren 7 Personen anwesend. Aber innerhalb des folgenden Jahres wuchs die Gemeinde auf über 150 Leute an. Nun war das meine allererste Pastorenstelle, ich hatte vorher noch in keiner anderen Gemeinde gedient. Und am Ende dieses Jahres war ich von all diesen geistlich Neugeborenen umgeben, diesen Babys im Glauben. Und noch immer erledigte ich selbst alle anfallenden Arbeiten. Ich betete, ich lehrte selbst, ich predigte immer. Ich arbeitete ungefähr 18 Stunden am Tag. Und mir ging einfach die Kraft aus. Ich brannte sowohl emotional als auch geistlich total aus, weil es einfach zu viel war. Und am letzten Sonntag des Jahres, als ich nach vorne ging, um den Versammelten das Wort Gottes auszulegen, da wurde ich ohnmächtig. Weil ich völlig erschöpft war, brach ich auf der Kanzel zusammen. Nachdem das passiert war, legte sich eine schwere Depression über mich. Ich hatte Angst, dass ich nochmal zusammenbrechen könnte, wenn ich je wieder von vorne etwas sagen wollte. Den ganzen nächsten Monat nahm ich mir frei. Ich fuhr hinaus in die Wüste, um alleine zu sein, um mit meinem Herrn allein die Zeit zu verbringen. Ich holte jemanden, der die Predigt und Lehrdienste für mich in der Gemeinde übernahm, und ging in die Wüste. Und in dieser Zeit in der Wüste ging es für mich durch große Niedergeschlagenheit und durch große Depression. 2 Ängste waren es hauptsächlich, die mir im Kopf herumgingen. An erster Stelle stand: Gott, ich verdiene das nicht. Dein Segen über meinem Leben ist viel zu viel. Ich dachte daran, dass Gott meine Gemeinde, die anfänglich nur aus mir und meiner Frau bestanden hatte, auf über 150 Leute hatte anwachsen lassen in nur einem Jahr. Und ich dachte, ich wäre nicht würdig, diesen Segen Gottes zu empfangen. Ich hielt mich nicht für den Mann Gottes, der ich sein sollte, der das verdient hätte. Ich habe doch Schwierigkeiten mit der Treue meines Gebetslebens und mit meiner täglichen stillen Zeit, von meiner Verantwortung als Pastor ganz zu schweigen. Und so fühlte ich mich total unwürdig und schuldig, weil Gott mein Leben in einer Weise segnete, die ich nicht verdiente. Meine zweite Befürchtung war: Gott, ich werde mit der Entwicklung nicht fertig. Die Gemeinde wächst zu schnell. Ich konnte mir gut vorstellen, wie sich die Gemeinde in den kommenden Jahren entwickeln würde, wenn sie in nur einem Jahr auf 150 Mitglieder angewachsen war. Es war mir relativ schnell klar, dass ich in nur wenigen Jahren mehrere tausend Menschen in der Gemeinde zu versorgen hätte. Aber was wusste ich schon? Heute kann ich als Pastor der Saddleback-Gemeinde an jedem Wochenende über 14.000 Gottesdienstbesucher begrüßen. Wir brauchen 4 Gottesdienste, um alle unterzubringen. Dennoch hatte ich damals diese Ängste, ich werde damit nicht fertig und ich habe es nicht verdient. Und dort draußen in der Wüste machte Gott mir 3 Dinge klar, die mein Leben veränderten und damit meinen Dienst. Als erstes sagte Gott: Du hast recht, Rick, du verdienst es wirklich nicht, du hast es noch nie verdient und so wird es auch bleiben, denn alles beruht auf Gnade. Gott segnet unser Leben nicht deshalb, weil wir es verdient hätten, er segnet uns aus seiner Gnade und Güte heraus. Ich verdiene es nicht, ein Christ zu sein und noch viel weniger im Dienst für Gott zu stehen. Wie um alles in der Welt hätte ich also eine solche Entwicklung verdient, niemals bin ich dessen würdig. Ich musste in einer zweiten Sache umdenken. Gott sagte: Rick, wem gehört die Gemeinde? Und ich musste antworten: Nun, Jesus, es ist deine, sie gehört nicht mir. Jesus hatte ja gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und Gott sprach zu mir: Rick, konzentrier du dich darauf, die Leute auszubilden, und ich werde die Gemeinde bauen. Und ich erinnere mich, wie ich etwa antwortete: In Ordnung, Herr, das hört sich für mich gut an. Und ich stellte mir vor, wie ich vom Stuhl in meinem Büro aufstand und sagte: Jesus Christus, nimm du auf diesem Stuhl Platz, von jetzt an bist du der Pastor dieser Gemeinde. Es wurde mir klar, dass es letztlich nicht an meiner Genialität oder meiner Kreativität, an meinen Begabungen oder an meiner Arbeit lag, dass die Gemeinde existierte. Es ist Gottes Gemeinde und letztlich ist er verantwortlich dafür. Als ich das tat und zu Jesus sagte: Herr, du bist verantwortlich für die Gemeinde, du bist hier der Chef, da konnte ich mich auf einmal unwahrscheinlich entspannen. Und es war, als ob Zentnerlasten von meinen Schultern genommen würden, ja, ein ganzer Lastenberg. Und plötzlich konnte ich mich zum ersten Mal nach vielen Monaten wieder so richtig zurücklehnen und entspannen. Ich erkannte erstens, dass ich ein Ergebnis der Gnade Gottes war und dass er zweitens aus Gnade durch mich arbeitete, ohne mein Verdienst. Es wurde mir klar, es ist seine Gemeinde. Daraus entsprang die dritte Wahrheit. Mir wurde klar, dass ich Gottes Mann war, für diese Gemeinde zum jetzigen Zeitpunkt. Und das kann durch nichts in meinem Leben erschüttert werden, weder durch Kritik, noch durch Probleme, noch durch Krankheit, noch durch Geldsorgen oder irgendetwas mit unserem Gebäude. Ich bin Gottes Mann für diese Gemeinde. Ich bin fest davon überzeugt, dass authentische Leiterschaft, also die Art von Leitern, die Gott gebraucht, immer aus einer Krise herausgeboren wird. Und authentische Leiterschaft basiert immer auf Glaube an Gottes Gnade, ohne Verdienst. Du darfst nicht vergessen, dass alles, was Gott in dir wirkt und an dir und für dich und durch dich, dass das aus Gnade und durch Glauben geschieht. Du kannst es dir niemals verdienen. Jesus sagte, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Ich möchte euch etwas von den Erfahrungen weitergeben, die ich gemacht habe, nachdem ich in dem Kurs Kirche mit Vision mit über 63.000 Pastoren zu tun hatte. Ich weiß, dass viele unter euch Gemeindeleitern sich bezüglich ihres Dienstes schuldig und ausgesprochen unwürdig fühlen. Und ihr denkt vielleicht, warum sollte Gott mich auserwählen? Ich sag euch warum. Er hat euch aus Gnade erwählt. Gnade ist die Tatsache, dass Gott im Voraus jeden Fehler kennt, den ich in meinem Dienst mache und mich dennoch dafür auswählt. Und Gnade ist die Tatsache, dass Gott im Voraus jeden Fehler kennt, den du in deinem Dienst machen wirst und dich dennoch dafür auswählt. Lasst euch also nicht vom Teufel einschüchtern. Einige von euch haben eine extrem sündhafte Vergangenheit hinter sich. Und wenn ihr an diese Vergangenheit denkt, dann schämt ihr euch wahrscheinlich angesichts der großen Schuld, die ihr auf euch geladen hattet. Lasst euch aber nicht durch den Teufel verunsichern. Wenn der Teufel euch an eure Vergangenheit erinnert, dann erinnert ihr ihn an seine Zukunft. Denn die Bibel sagt, dass er in die Hölle verbannt und vernichtet werden wird. Es ist so, dass Gott gewöhnliche Menschen gebraucht. Wenn Gott nur perfekte Menschen gebrauchen würde, würde überhaupt nichts in der Welt passieren, denn es gibt sie nun mal nicht auf der Welt. Was du tun solltest, ist Folgendes. Nimm dir einmal frei, zieh dich ganz für dich selbst zurück in die Stille vor Gott. Dort solltest du dich nach einer Bestätigung deiner Berufung ausstrecken und dir bewusst werden, dass Gott dich aus Gnade und durch Glauben gebraucht, und er wird es tun. Ich kann die Wichtigkeit des Glaubens in deinem Leben gar nicht überbetonen. Die Bibel sagt, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Es heißt auch, was nicht aus dem Glauben geschieht, das ist Sünde. Wir lesen an anderer Stelle, euch geschehe nach eurem Glauben. Ich möchte euch eine sehr persönliche Frage stellen. Was erwartet ihr von Gott in Bezug auf sein Wirken in eurem Dienst? Ohne euch überhaupt zu kennen, kann ich diese Frage beantworten. Er wird genau das tun, was du von ihm erwartest. Nicht mehr und nicht weniger. Ich werde oft gefragt, Rick, warum gebraucht Gott dich? Der Grund, warum Gott mich gebraucht, ist der, dass ich es von ihm erwarte. Nicht aufgrund meiner Person, sondern im Hinblick auf Jesus. Nicht aufgrund von etwas, was ich getan hätte, sondern im Blick auf das, was Jesus vor 2000 Jahren vollbracht hat. Gott gebraucht uns aus Gnade durch Glauben. Und wenn wir Glauben auf seine Gnade setzen, dann kann er etwas mit uns anfangen. Oft schränken wir selbst Gott so sehr durch unseren Unglauben ein. Wenn du in der Schrift forschst, wirst du finden, dass jedes Mal, wenn Gott den Himmel verlassen hat, um auf Erden ein Wunder zu tun, der Grund dafür im Glauben eines Menschen lag. Ich will mich hier ganz klar ausdrücken. Wie eingangs erwähnt, gibt es einige Faktoren in deinem Leben, auf die du keinen Einfluss hattest. Ich nenne sie Souveränitätsfaktoren. Du konntest dir nicht aussuchen, wo und wann du geboren wurdest. Du konntest dir deine natürlichen Talente nicht aussuchen. Auch hinsichtlich deines Herkunftslandes hattest du keine Wahl. All diese Dinge lagen jenseits deines Machtbereichs. Aber es gibt eine Sache, die in deiner Macht steht. Es ist ganz allein deine Sache, wie viel Vertrauen du in Gott setzt. Das ist deine Wahl. Ich glaube, dass Gott eine große Gemeinde in Kalifornien, die Saddleback-Gemeinde, deshalb baut, nicht weil unsere Leute etwas Besonderes wären oder ich selbst oder irgendeiner der anderen Pastoren etwas Besonderes wären, sondern wir glauben, dass Gott dort eine große Gemeinde baut, weil er dort eine Gruppe von Menschen gefunden hat, die beschlossen haben, Gott ein bisschen mehr zuzutrauen, ein bisschen mehr Glauben zu schenken als andere Gemeinden. Und das ist unsere Entscheidung und diese Entscheidung liegt ebenfalls bei dir. Wisst ihr, ich dachte ja immer, Gott würde total willkürlich vorgehen bei der Auswahl derer, die er segnen will. Ich dachte immer, dass Gott vom Himmel herunterschaut und sagt, dich werde ich gebrauchen und dich werde ich gebrauchen und vielleicht auch noch dich, aber der Rest da unten ist einfach zu schlecht. Tut mir leid, ich habe meine Wahl getroffen und daran gibt es auch nichts mehr zu rütteln. Bis ich eines Tages die Bibel las und auf 2. Chronik 16, Vers 9 stieß, wo es heißt, des Herrn Augen schauen alle Lande auf der Welt, dass er stärke die, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Dieser Vers sagt nichts anderes, als dass Gott nach Menschen sucht, die er gebrauchen kann. Gott sucht Menschen für seine Sache. Und wenn du dich dazu bereit machst, wenn du ihm zur Verfügung stehst, wenn du deinen Glauben auf seine Gnade setzt, dann wird Gott dich auch auf wunderbare Weise gebrauchen. Du wirst ganz zu seiner Ehre eingesetzt werden. Einer der Verse, die mich mein Leben lang begleiten, ist Apostelgeschichte 13, 36. Dort geht's um David. Es heißt, nachdem David zu seiner Zeit dem Willen Gottes gedient hatte. Dafür bete ich, dass Leute das einmal an meinem Grab sagen, dass ich dem Willen Gottes zu meiner Zeit, in meiner Generation, gedient habe. Und das ist mein Gebet für euch, dass man auch über euch das sagen kann, ihr habt dem Willen Gottes gedient, dass ihr seine Ziele der Anbetung, Evangelisation, Gemeinschaft, Jüngerschaft und des Dienstes verwirklicht habt. Dass ihr dem Willen Gottes, diesen ewigen Zielen Gottes, in eurer Generation dient und dann mit ruhigem Gewissen sterben könnt. Wie könnte jemand hier auf der Erde bleiben wollen, nachdem Gott hier mit ihm ans Ziel gekommen ist? Du wirst doch für immer mit Gott im Himmel zusammen sein. Deshalb bitte ich euch, die Ziele Gottes weiterhin treu zu verfolgen und denkt daran, gebt niemals auf. Es ist mir natürlich bewusst, dass wahrscheinlich einige unter euch im Moment sehr schwierige Zeiten durchzustehen haben. Es ist für mich außer Zweifel, dass einige, die mir jetzt zuhören, große Sorgen auf ihrem Herzen haben. Das ist klar. Ich lebe ja am Pazifischen Ozean und manchmal, wenn ich einfach einen klaren Kopf bekommen will oder die Nähe Gottes suche, gehe ich hinunter und setze mich an den Strand. Und es ist mir aufgefallen, dass bei Ebbe, wenn das Wasser zurückgeht, viele schmutzige Dinge am Strand zum Vorschein kommen. Man findet Treibholz, Müll und Schutt und der Strand sieht dann nicht besonders toll aus. Er ist genauer gesagt sogar ausgesprochen hässlich, wenn die Ebbe da ist. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass nach Ebbe immer wieder Flut kommt. Vielleicht fühlen sich einige unter euch im Moment ungefähr so wie bei Ebbe. Vielleicht empfindet ihr, dass Gott weit weg ist oder dass ihr alleine gelassen worden seid. Oder ihr fühlt euch nicht stark genug, euren Dienst zu Ende zu bringen und der Berufung Gottes für euer Leben zu entsprechen. Aber ich möchte euch heute sagen, haltet durch, wartet, gebt nicht auf. Vielleicht herrscht in eurem Dienst im Moment ja Ebbe, aber die Flut kommt immer wieder zurück. Auf dem amerikanischen Büchermarkt gibt es einen Titel, der lautet »Harte Zeiten dauern nicht für immer, aber harte Leute halten durch«. Und ich glaube das. Und darum sage ich nochmal, gib nicht auf. Und wenn du denkst, ich diene Gott hier draußen an diesem völlig unbedeutenden Fleckchen, in diesem unbekannten Dorf, an diesem Ort, wo mich jeder schon vergessen hat, wo niemand an mich denkt, und weil ich hier an diesem kleinen Ort mit meiner kleinen Gemeinde sitze, interessiert mein Dienst sowieso niemanden. Weißt du, was ich dir antworte? Du liegst total verkehrt. Das stimmt einfach nicht. Dein Dienst ist Gott nicht egal und Gott kennt dich beim Namen. Er hat jedes Haar auf deinem Kopf gezählt und er liebt dich und er hat dich in den Dienst gerufen und er hat dich dorthin gestellt, um ihm zu dienen. Und du solltest das Beste daraus machen, ihm dort zu dienen, solange er dich dort haben will, zu seiner Ehre und für dein Wachstum und für das Wachstum des Reiches Gottes. Wir wollen beten. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du uns in deinen Dienst rufst. Und ich danke dir, dass dir unsere Arbeit wichtig ist. Bitte hilf uns dabei, uns niemals mit anderen Menschen zu vergleichen. Hilf uns dabei, niemals aufzugeben. Hilf uns, große Träume zu träumen und daran zu glauben, dass du großartige Dinge geschehen lässt. Bitte hilf uns, Großes zu versuchen und von dir Großes zu erwarten. Hilf uns auch dabei zu erwarten, dass du Menschen zu uns führst. Und dass wir dir vertrauen, nicht weil wir deinen Segen verdient hätten, sondern um deiner Gnade willen. Mögest du uns eines Tages zu dir nach Hause rufen, und wir freuen uns darauf, dann gemeinsam mit dir im Himmel zu sein, aber bis es soweit ist, lass uns jedes Gramm unserer Energie dafür einsetzen, dir und deinen Zielen in unserer Generation zum Durchbruch zu verhelfen. Wir beten in Jesu Namen. Amen.